Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind noch in Katar. Hier hat gestern der große Preis von Katar stattgefunden, das vorletzte Rennen der Saison. Und es kam noch nicht zur WM-Entscheidung. Max Verstappen hat das Rennen gewonnen und Schmidti, die entscheidende Szene, schon in Runde 7, eine Safety-Car-Phase, hat alles nochmal durcheinander gewirbelt. Alle sind reingekommen an die Box, nur die beiden McLaren nicht. Hinterher hat Stella versucht, das Ganze zu erklären. Konntest du das nachvollziehen?
Nee, das war ein kapitaler Bock. Ich meine, am Ende haben sie es ja auch zugegeben, sowohl Zak Brown als auch Andrea Stella haben sich bei den Fahrern entschuldigt. Wir haben uns alle gewundert, schon während des Rennens, wie kann man so eine Entscheidung treffen? Sie haben es dann so versucht, so zu erklären. Naja, sie haben damit gerechnet, dass vielleicht nur die Hälfte des Feldes reinkommt. Und wenn man dann eben als führendes Team an die Box kommt, dann fällt man in den Verkehr und hat dann dadurch vielleicht Nachteile. Aber das waren alles ziemlich laue Erklärungsversuche meiner Ansicht nach. Ich meine, Max Verstappen hat ja dann gezeigt, er war ja dann der neue Führende quasi. Er hat ja dann gezeigt, dass man eben doch nicht in den Verkehr reingefallen ist. Alle haben diese Gelegenheit wahrgenommen. Es war ein gratis Boxenstopp. Das heißt, McLaren hätte 26 Sekunden aufholen müssen. Sie waren das schnellste Auto, aber so schnell waren sie dann doch nicht.
Ja, glaubst du, dass da auch ein bisschen Fairplay-Gedanke mit reingespielt hat, dass man Angst hatte, dass Norris dadurch, dass er hinten dran ist, dass er da benachteiligt wird?
Naja, Stella hat gesagt, das war sicher kurz eine Überlegung wert, aber im Endeffekt war eben doch die Angst, davor in den Verkehr zu fallen, die größere. Und deswegen hat man es gemacht. Es wäre wirklich äußerst dumm gewesen. Denn Norris war ja eh schon Dritter. Ja. Selbst wenn er dann noch ein, zwei Plätze verliert, er hätte dann das ganze Rennen Zeit gehabt, das noch wieder gut zu machen. Piastri hat man den Sieg gestohlen, ganz klar. Er war der schnellste Mann auf der Strecke. Auch Max Verstappen hatte gegen ihn keine Chance. Er war im Schnitt so 2-3 Zehntel besser. Also das wäre wirklich, wirklich also dumm gewesen, ja, Jetzt hier den Fairness-Gedanken spielen zu lassen.
Ja, Las Vegas war die Disqualifikation, jetzt schon wieder so ein kapitaler Bock. Siehst du da einen Zusammenhang, irgendeine psychologische Ebene, dass McLaren da sich ein bisschen aus dem Konzept bringen lässt?
Ja, also mein Zak Brown hat es ja schon vor dem Rennen gesagt, dieser Verstappen, das ist wie so eine Figur aus einem Horrorfilm, die immer wieder auftaucht, wenn man ihn gar nicht mehr vermutet. Ja. Und der schwirrt natürlich in den Köpfen rum von McLaren und dann kommt es zu solchen Fehlern. Und den Fehler darf man sich jetzt in Abu Dhabi nicht mehr leisten. Also Verstappen wird wieder da sein und McLaren muss jetzt einfach sein Spiel durchspielen und schauen, dass man das Tempo, das man hat, auch bis ins Ziel bringt und nicht sich durch irgendwelche idiotischen Entscheidungen da selber ein Bein stellt.
Ja, Verstappen hat ja gar nicht so gut angefangen das Wochenende im Sprint-Quali und auch im Sprint selbst. Hat er ja noch über massive Probleme auch mit dem Auto geklagt. Wie hat er das Ruder da nochmal rumgerissen und warst du überrascht, dass er dann im Rennen wirklich so ein gutes Tempo anschlagen konnte?
Ja, es ist wieder typisch Red Bull. Also ganz zum Schluss, wenn es drauf ankommt, sind sie wieder da. Er hatte ein ziemlich massives Bouncing. Das wurde dann schon weniger. Man hat es ja im Sprint gesehen, konnte natürlich da reagieren. Verstappen hatte ja noch den Verdacht, dass der Honda-Motor, den man in Brasilien eingebaut hat, das frische Triebwerk, dass das vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, denn es hat relativ stark vibriert, vielleicht sogar ein Anzeichen für einen sich anbahnenden Motorschaden. Vielleicht hat er da sogar Glück gehabt, dass man auf einen älteren Motor zurückgegangen ist. Und wirklich, das mit dem Bouncing, das kann durchaus sein, das mit dem Bouncing, das haben wir gesehen bei McLaren in Las Vegas. Man vermutet ja jetzt, dass einfach die Änderung der Windrichtung, die McLaren da aus dem Konzept gebracht hat und dieses Schaukeln verursacht hat. Und hier kann es durchaus eben auch so eine Vibration vom Motor sein, ja, Dass die ganze Aerodynamik so ein bisschen durcheinander bringt. Und da reicht ja eine Kleinigkeit und dann fängt das Auto das Schaukeln an. Also wahrscheinlich war das wirklich der goldene Griff auch von Aussicht von Red Bull. Denn eigentlich wären ja die Mercedes, muss man sagen, die waren gleich schnell. Ja. Das Glück von Verstappen war, dass die im Verkehr festgesteckt sind. Als der Russell zum ersten Mal frei fahren konnte, war der eine Sekunde schneller als vorher und auch schneller als Verstappen.
Ja, Norris konnte das Tempo von Piastri hier nicht ganz mitgehen in Katar. Das ganze Wochenende nicht. Es sah ja nach dem perfekten Wochenende schon aus für Piastri, der ja in den letzten Rennen wirklich nicht überzeugt hat. Wie konnte Piastri hier das Ruder rumreißen oder war Norris einfach so schlecht dieses Wochenende?
Nee, ich glaube, er war nicht schlecht. Piastri war einfach außergewöhnlich gut. Er war schon im letzten Jahr sehr stark auf dieser Strecke und 2 Jahre davor. Die liegt ihm. Ich glaube, er hat dann auch irgendwie seinen Kopf irgendwie gereinigt vor diesem Rennen und hat gesagt, so, jetzt ist eh alles egal, alles oder nichts, alles, den ganzen Ballast, den er vielleicht mit sich rumgeschleppt hat, wäre ich hier benachteiligt oder wie auch immer, hat er, glaube ich, abgestreift und hat gesagt, so, das ist war meine Strecke, wenn es jetzt hier nicht meine Strecke ist, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Und er hat wirklich vom ersten Training an war er der dominierende Mann. Er war vor allem im letzten Sektor unglaublich stark, da wo die schnellen Kurven liegen. Da hat er Verstappen und Norris teilweise 3-4 Zehntel abgenommen, allein in diesem Sektor.
Ja, Norris hat er mit Platz 4 ja fast noch so ein bisschen Schadensbegrenzung getrieben am Ende. In der vorletzten Runde dann noch an Antonelli vorbeigegangen. Red Bull hat gesagt, er wurde da so ein bisschen vorbeigewinkt von Antonelli. Das kam beim Mercedes-Teamchef Toto Wolff gar nicht gut an. Wie siehst du die Szene und ist die Aufregung da berechtigt?
Ja, die Aufregung von Mercedes ist berechtigt, weil es war natürlich glatter Blödsinn. Also man hat es gesehen, der Antonelli hat schon beim Eingang in die Kurve 9 einen Fehler gemacht und war dann natürlich unter Druck, weil er wusste, der Norris ist hinter ihm. Er ist dann viel zu früh aufs Gas gestiegen. Nächster Fehler, das Auto hat sich quergestellt, er fuhr in die Auslaufzone und so kam Norris vorbei. Das hat also wirklich nichts damit zu tun, dass da irgendeine Absicht dahinter steckt. Warum sollte der dem Norris einen Punkt schenken? Ich meine, Mercedes war im Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, den sie jetzt relativ sicher haben. Eigentlich nur noch Red Bull hat eine Chance, da Mercedes unter Druck zu setzen. Und Antonelli selber hatte ja noch irgendwie die Hoffnung, vielleicht den Sainz einzuholen, der da vor ihm fuhr auf Platz 3. Also der hat bestimmt nichts hergeschenkt. Und für Norris waren die 2 Punkte Gold wert. Also sie können sich als Gold wert herausstellen.
Ja, er braucht jetzt nur einen dritten Platz, wenn Verstappen gewinnt. Sonst hätte der dritte Platz nicht gereicht. Überholen, du hast schon gesagt, generell schwierig. Man hat es an Russell gesehen, als er freie Fahrt hatte. Kann man was an der Strecke ändern oder wie kann man das Problem für nächstes Jahr lösen oder ist es nur die DRS-Zone, die verlängert werden muss?
Ja, man muss was ändern, weil im Sprint hatten wir 3 Überholmanöver und davon waren 2, also keine richtigen, die durch Fehler entstanden. Im Rennen hatten wir 7 Überholmanöver, das ist ungefähr Monaco-Standard, kann man schon fast sagen. Auch hier wieder einige Überholmanöver, weil andere Fehler machten. Antonelli, du hast schon angeführt, war ein Beispiel. Alonso hat sich gedreht, hat 2 Plätze hergeschenkt. Also da muss was geändert werden. Ich glaube, es würde schon reichen, die DRS-Zone wieder auf den Stand zu bringen, auf dem sie 2023 war. Da waren es 175 Meter mehr. Das hilft dann schon unheimlich. Toto Wolff fragte noch ins Spiel, man sollte vielleicht die erste Kurve ein bisschen enger ziehen. Hätte ich auch nichts dagegen, würde sicher helfen. George Russell hat gesagt, der Bremspunkt liegt 40 Meter vor der Kurve. Normalerweise, wenn dann eine Haarnadel folgt, sind das dann so 100 Meter. Da ist es natürlich dann einfacher auszubremsen. Aber ich glaube, Katar kann sich dann zum zweiten Monaco entwickeln, ja. Obwohl die Rennstrecke ganz anders aussieht. Und was Gott sei Dank dieses Rennen wieder gezeigt hat, bitte keine Pflichtboxenstopps oder maximale Laufzeiten. Es wird langweilig, das Rennen. Es ist logisch. Wenn man denen die Einladung gibt, man hat noch mehr Regeln, dann suchen die sich die beste Taktik aus. Und wie gesagt, bis auf McLaren hatten ja auch alle im Kopf, ab Runde 7 Safety Car Pflicht reinzukommen. Es war eigentlich klar, bis auf McLaren.
Ja, der einzige Fahrer, der noch hätte draußen bleiben wollen oder das einzige Team, das ein Fahrer draußen gelassen hätte, wäre Haas gewesen. Ocon war schon auf dem Weg, draußen zu bleiben, ist dann aber erst reingekommen, als er diese 5-Sekunden-Strafe für den Fehlstart hatte. Ayao Komatsu hat nach dem Rennen gesagt, naja, wenn wir draußen geblieben wären, dann wären wir zwischen den McLaren und Max Verstappen gewesen. Und seiner Meinung nach hätte Ocon durch das schon angesprochene Überholproblem den Verstappen da auch gut einbremsen können. Siehst du das auch so? Ist uns da mit ein bisschen Pech vielleicht noch ein bisschen würzigeres Rennen durch die Lappen gegangen?
Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall. Ich meine, da hinten bei den Verzweifelten macht es ja durchaus Sinn, dass man vielleicht was anderes macht, weil eben, man kann nicht überholen, also muss man irgendwas ganz was anderes machen. Aber da vorne war es natürlich Blödsinn. Und durch diesen Fehler von McLaren waren ja 2 Rennen, zum Glück. Ich meine, sonst wäre das wirklich eine Schlaftablette geworden. Und die Spannung entstand ja daraus, dass man gesagt hat, ja, können die McLaren diesen einen Boxenstopp noch aufholen. Also diese 26 Sekunden konnten sie natürlich nicht, aber so war wenigstens noch eine gewisse Spannung. Wenn jetzt natürlich noch einer dazwischen gefunkt hätte, ja. Es hätte ja auch noch ein anderer sein können, dann wäre das sicher schwieriger geworden für Max Verstappen.
Ja, Ayao Komatsu hat sich auch ein bisschen aufgeregt über die Strafe selbst. Ocon hat es, glaube ich, wirklich nur, da musste man in der TV-Bild ja schon ganz genau hingucken, das Rad hat sich nur so ein ganz klein bisschen bewegt vor dem Start. Das war das gleiche Problem auch schon mit Antonelli in Las Vegas. Mhm. Hat da gefordert von der FIA, dass da eine höhere Toleranz entstehen sollte oder angewendet werden sollte, weil ja kein Vorteil für den Fahrer wirklich besteht. Gibst du ihm da recht?
Ja, gebe ich ihm recht. Ich glaube, die Sensoren sind jetzt wesentlich sensibler. Also es wird wirklich beim kleinsten Bewegen schlägt es an. Hülkenberg, glaube ich, war in Budapest ein ähnlicher Fall. Also das sollte man auch entweder, wie gesagt, sollten die Sensoren weniger sensibel sein oder man sollte da ein bisschen Toleranz haben. wie gesagt, man hat es ja gesehen, der hat wirklich keinen Vorteil davon gehabt.
Ja, Absicht war es auch nicht. Ja. Kommen wir nochmal ganz an den Anfang. Auslöser der Szene des Safety Cars war dieser Zweikampf Gasly gegen Hülkenberg. Rennleitung oder vier Stewards haben gesagt, normaler Rennunfall, keine Strafen. Gehst du damit?
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, beide hätten eigentlich irgendwo nachgeben müssen. Ich meine, der Gasly wusste, sein Unterboden ist beschädigt. Der war ja im Kiesbett irgendwann mal. Und diese Kiesbetten waren wirklich der Killer für die Unterböden. Das war nicht der einzige, der da kaputt ging an dem Wochenende. Ich bin jetzt mal gespannt, was Alpine macht. Die haben schon zwei Unterböden hingerichtet im Training durch Colapinto. Jetzt kam der Gasly noch dazu. Aber ich meine, Gasly lag auf 9, Hülkenberg auf 10. Beide konnten sich ausrechnen, so wie das Rennen hier läuft mit dem Überholverbot, dass sie in die Punkteränge fahren. Und dann muss man mal das Gasly sagen, ja, dann ist er in Gottes Namen nur der 10. Platz und nicht der 9. So wie sich das Rennen dann entwickelt hat, Alonso war ja eigentlich der große Mitspieler für McLaren. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre es für McLaren noch bitterer ausgegangen. Ja. Aber Alonso, das war wirklich typisch wieder, der lag auf Platz 6, er wusste, das ist eigentlich ein viel zu guter Platz für dieses Auto und für mich. Ja. Sie hatten auch größere Probleme mit dem Reifenverschleiß als andere und der fuhr dann wirklich bedacht langsam. Ja. Er hat, glaube ich, es waren 11 Autos, waren in diesem DRS-Zug. Da kam keiner am anderen vorbei. Er hat die alle zur Verzweiflung gebracht. Die McLaren haben natürlich aufgeatmet, weil er hat diese Lücke geschaffen, damit dass die McLaren wenigstens da reinfallen. Und Alonso hat auch gezeigt, dass es ähnlich wie Monaco ist. Man kann hier wirklich bewusst langsam fahren, ohne dass die anderen vorbeikommen. Das hat man ja vor dem Rennen angezweifelt, weil es gab ja diese Sorge, das könnte so eine Art Monaco-Rennen werden, dass auch die Teamkollegen Doppelpass spielen und dann für den Kollegen quasi den Platz schaffen, um einen Boxenstopp umsonst da reinzukriegen. Aber das war gar nicht nötig. Wie gesagt, der Alonso war der Einzige, der gezeigt hat, es wäre möglich gewesen.
Ja. Ja, wir müssen noch ein Wort über Ferrari verlieren. Leclerc dann Profiteur von dieser Gasly-Hülkenberg-Kollision, hat dann noch 4 Pünktchen eingesammelt für die Scuderia, aber das ganze Wochenende war ja wirklich zum Vergessen. Warum lief es hier noch schlechter als es in den letzten Rennen, wo es ja auch teilweise nicht gut war?
Ja, es war ja im ersten Training, es war ein Sprintwochenende, man hat dann eben auch nur ein Training, um zu probieren, was geht. Und im ersten Training hatten beide Probleme mit der Servolenkung und die Ferrari-Ingenieure haben gedacht, naja, das ist halt nur dieses Servolenkungsproblem und haben dann beim Setup ja ins Klo gegriffen, kann man sagen. Haben das im Sprint, war es natürlich nicht mehr zu korrigieren, danach schon. Und man ist aber dann in einem Akt der Verzweiflung von einem Extrem ins andere gesprungen mit der Abstimmung. Alles war falsch. Frédéric Vasseur hat dann vermutet, es ist vermutlich die extrem hohen Reifendrücke, da haben wir falsch reagiert. Pirelli hat die ja nochmal angehoben, um jeweils ein PSI vorne und hinten. Und ja, das war seiner Meinung nach der Grund, warum Ferrari komplett neben der Spur war.
Ja, Lewis Hamilton wirkte noch verzweifelter als schon die ganze Saison. Es gibt jetzt so einige Stimmen, die sagen, oh, naja, wenn das nächste Jahr genauso anfängt, wie das alte aufhört, dann hört er vielleicht noch während der Saison auf und zieht die Reißleine. Glaubst du das auch? Siehst du die Gefahr, dass er uns frühzeitig verloren geht, der Rekordweltmeister?
Ja, ich sehe die Gefahr. Ich glaube, jetzt während der Saison würde mich wundern. Dann brauchen wir ja den entsprechenden Ersatz. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn nächstes Jahr nicht viel besser wird als dieses, ist die nächste Saison die letzte für Lewis Hamilton. Er verliert halt auch immer 3-4 Zehntel und das ist jetzt bei diesem engen Feld. Dann schaut er wirklich, der Leclerc schaut noch einigermaßen akzeptabel aus und der Hamilton ist nirgendwo. Er ist wieder im Q1 rausgeflogen. Ich glaube, das dritte Mal in Folge. Las Vegas war ja auch hinten. Das ist eigentlich für ihn zu wenig. Also er hat die Klasse oder sollte die Klasse haben, mit diesem Auto wenigstens ins Q2 zu kommen.
Ja, Ferrari sollte ja eigentlich wenigstens den Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft schaffen. Den hat jetzt Mercedes so gut wie sicher. Glaubst du, dass wenigstens um Platz 3 da gegen Red Bull noch was geht in Abu Dhabi?
Nee, da fehlen 33 Punkte, glaube ich. Und auch das Ein-Mann-Team Verstappen kann man ja sagen. Der Verstappen, selbst wenn er nur aufs Podium kommt, auf den dritten Platz, dann ist die Nummer durch für Ferrari und die werden sicher keinen Doppelsieg reinfahren in Abu Dhabi.
Ja, Verstappen hat schon mehr Punkte alleine gesammelt als Ferrari. Ein Wort müssen wir auch noch über Carlos Sainz verlieren. Hatte ja so ein ähnliches Schicksal wie Hamilton am Anfang der Saison. Hat ein bisschen gebraucht, bis er sich da bei Williams eingegroovt hat. Aber jetzt in den letzten Rennen, zweite Saisonhälfte, wirklich stark und hat Albon im Griff jetzt.
Hat Albon im Griff und vor allem, ich meine, die Riesenüberraschung war, Williams ist da hingefahren, hat gesagt, das wird unser schlechtestes Rennen wahrscheinlich. Das war ja letztes Jahr für sie das Rennen zum Vergessen, kann man sagen. Und das Auto ist ja nicht so toll in schnellen Kurven, vor allem wenn die langgezogen sind. Ich habe dann gesagt, ja, die Radien sind ja gar nicht so lang, aber James Wallace meinte, dadurch, dass viele schnelle Kurven direkt hintereinander folgen, machen die Fahrer halt einen großen Radius draus und das ist nicht so gut für das Auto. Aber man hat das mit dem Setup gut hingekriegt. Das haben sie schon mal gezeigt in Zandvoort. Das ist auch eine Strecke, wo die sie nicht so mögen, aber die Williams-Leute sind wirklich gut beim Setup und haben also quasi diese Schwäche kaschiert und Sainz ist aus eigener Kraft durch den dritten Platz gefahren und die Rundenzeiten waren sensationell, das muss man wirklich sagen. Die waren vielleicht so 3 Zehntel langsamer als die von Verstappen und den McLaren, aber der Antonelli hatte keine Chance.
Ja, ja. Platz 1, 2 und 3 haben wir schon gesagt, in der Konstrukteurs-WM sind entschieden. Platz 7 sieht jetzt auch schon nach einer Vorentscheidung aus, da hat Aston Martin ja gut gepunktet, 8 Punkte alleine durch Alonso, jetzt 7 vor Haas. Ist das noch aufzuholen für Haas? Oder geht es denn nur noch für Haas und sauber um Platz 8?
Nee, ich glaube, es ist schon noch aufzuholen, weil Aston Martin hat ein bisschen Bedenken mit Abu Dhabi. Da haben sie auch in den letzten Jahren nicht so gut ausgesehen. Die haben schon von Anfang an immer gesagt, im Restprogramm, unsere beste Strecke ist Katar. Das Auto ist gut in schnellen Kurven, weil vor allem auf Strecken, wo man tief fahren kann. Und das ist in Katar möglich.
Ja.
Ich glaube, Abu Dhabi wird da ein bisschen schwieriger für sie werden. Und wenn da ein Haas plötzlich auftrumpft, da sind auch einige Ecken drin, wo Traktion wichtig ist, ja. Da sind schnell mal 7 Punkte verloren.
Ja, über Ocon, das Pech hatten wir schon gesprochen am Start. Bearman hat ja auch richtig Pech, der lag ja auf Platz 10. Und dann ging beim zweiten Boxenstopp alles schief.
Ja.
Was war da los?
Ja, das Auto wurde zu früh freigegeben und da war links hinten, glaube ich, war das Rad nicht dran. Da gab es auch noch eine Strafe. Also es war wirklich für Haas ein Wochenende zum Vergessen. Es wäre wenigstens dieser eine Punkt wäre möglich gewesen, hat man verpasst. Aber der wäre auch für Sauber möglich gewesen. Wie gesagt, Hülkenberg kämpft ja mit Gasly um Platz 9. Und wenn der da mal auf 9 und 10 ist in der Anfangsphase und da mitrollt, da passiert dann nicht mehr viel. Das hat man ja bei dem Rennen gesehen.
Ja, Red Bull will morgen am Dienstag verkünden, wie es weitergeht mit den Fahrern bei Toro Rosso und auch im A-Team. Was erwartest du? Was wird passieren?
Ja, ich erwarte, dass Hatcho hochgenommen wird. Jetzt ist noch eine gewisse Unsicherheit mit diesem Tsunoda. Denn das Problem für Red Bull ist, es ist ja eine Nachwuchsmannschaft. Ja. Das betrifft auch Toro Rosso. Man versucht ja, den Nachwuchs zu fördern. Den kann man aber, wenn man sie in die Formel 1 holt und zum Ersatzfahrer erstmal ernennt, den kann man nicht mehr fördern aus Sicht von Red Bull, weil diese sogenannten TPC-Tests, also Tests mit 2 Jahre alten Autos, was will der Red Bull da machen? Ja. Er hat nächstes Jahr einen eigenen Motor, der Honda kann ihn den verkaufen, der würde ihn auch verkaufen, aber für ein Schweinegeld. Und das will sich aber Red Bull sparen, also nicht alles, aber zumindest mal die Spitze davon. Und da gibt es natürlich jetzt den Hebel von Honda, um den Tsunoda irgendwie im Geschäft zu halten. Ja. Mit dem Tsunoda kriegt er diese Motoren für diese sogenannten TPC-Tests billiger. Ja. Jetzt muss man halt schauen, was ist da wichtiger, der Japaner mit dem Grand Prix von Japan, der sicher wichtiger ist als der Neuseeländer, plus den Rabatt bei den Motoren für die Tests mit den alten Autos oder der Lawson, der eigentlich die bessere Figur macht.
Ja, zwischen den Zeilen hört man ja schon, dass Helmut Marko eigentlich dafür ist, dass Lawson und Lindblad dann, der aus der Formel 2 hochkommt, nächstes Jahr für Toro Rosso fahren. Wäre das aber nicht fürs Finale jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn Tsunoda rausfliegt und er dann vielleicht keine Motivation mehr sieht, Max Verstappen zu helfen?
Ja.
Oder glaubst du, das ist eigentlich auch egal?
Ja, ist eigentlich egal, weil er Max Verstappen nicht helfen kann. Er hat ja, mein Tsunoda hat ja vor dem Wochenende gesagt, er weiß, was er zu tun hat, wenn er zwischen die Red Bull und die McLaren gerät. Aber da haben alle ziemlich gelacht. Wie soll er da jemals hinkommen, außer beim Überrunden? Also ich glaube, er wird auch in Abu Dhabi jetzt kein außergewöhnliches Rennen fahren und die McLaren da bedrohen können. Also insofern glaube ich, das ist noch das geringste Argument, das man für ihn ins Feld führen könnte.
Ja, jetzt blicken wir mal aufs Finale. Ist ja nur noch eine Woche entfernt. 3 Fahrer haben Chancen auf den Titel. Das hatten wir ja lange nicht. 2010 war es zuletzt der Fall. Hast du noch Erinnerungen an 2010 und ist da bei den Fahrern nochmal ein höherer Druck dann vorhanden, als es jetzt beim vorletzten Rennen war?
Ja, 2010 waren es ja sogar 4 Leute, da kam der Hamilton noch, aber der war relativ weit zurück. Die waren nur noch theoretischer Natur, dessen Chancen. Der dritte war Sebastian Vettel, war eigentlich der Außenseiter, der hat die WM gewonnen. Das würde eigentlich für Piastri sprechen. Der Witz ist auch in 1986 hatten wir auch mal so eine Konstellation, 2 Williams-Fahrer, Piquet und Mansell, gegen den einsamen Prost. Der einsame Prost gewinnt wieder, auch wieder der Außenseiter, also wieder Piastri. Ja. Die Historie spricht da ein bisschen für ihn. Und das Witzige ist, das gleiche Szenario war 2007 in Brasilien. 2 McLaren-Fahrer, Alonso und Hamilton gegen Kimi Räikkönen im Ferrari, der mit den schlechtesten Chancen angetreten ist. Räikkönen wird Weltmeister. Also ich würde mal sagen, der Speed spricht für Norris und die Mathematik.
Ja.
Die Historie spricht für Piastri, aber die Psychologie spricht für Max Verstappen. Ja. So wie Zac Brown schon gesagt hat, der schwirrt in unserem Köpfen herum. Und wer kann schon sagen, ob McLaren nicht nochmal einen Bock schießt, irgendwo?
Ja, ja. Ich habe, glaube ich, irgendwo eine Statistik gelesen, dass bei den letzten 5 Malen, wo drei Fahrer noch Chancen hatten, hat niemals derjenige gewonnen, der vorne stand. Ja. Also der als WM-Führender zum letzten Rennen gefahren ist. Ja, kommen wir nochmal zum Speed. Du hast schon ein bisschen angedeutet. Abu Dhabi, Red Bull gegen McLaren. Siehst du da einen mit einem Vorteil von der Streckencharakteristik, von den Stärken des Autos?
Ja, das ist unheimlich schwer vorher zu sagen in diesem Jahr. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass eigentlich Katar eine Red Bull-Strecke ist. Helmut Marko hat zu dir noch gesagt, wir sind ihr Favorit. Ja. Und selbst Andreas Seller hat im Vorfeld gesagt, Katar, da rechnet er mit Red Bull. Und dann, was passierte? McLaren war das schnellste Auto. Jetzt in Abu Dhabi, auch schon im Vorfeld, hatte Andreas Seller gesagt, das ist wieder unsere Strecke. Also ich glaube nichts mehr. Jetzt ist vielleicht der Verstappen wieder da. Und Verstappen hatte ja auch damals in dem WM-Finale gegen Hamilton, obwohl er das langsame Auto hatte, dann trotzdem mit einem Gewaltritt ist auf die Pole Position gefahren. Okay, damals war er halt verwundbar, weil die Mercedes so einen wahnsinnigen Rennspeed hatten.
Ja, ich möchte dich nicht entlassen, ohne noch einen Tipp am Ende abzugeben. Dein einfach nur aus dem Bauchgefühl, auf wen würdest du dein Geld setzen?
Verstappen.
Verstappen, ja. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Von uns geht es direkt von Katar weiter nach Abu Dhabi. Ja, wer da nicht einschaltet, den Fernseher anmacht, ist selber schuld. 3 Fahrer, ein WM-Titel, es kann nur einen geben. Das wird sicherlich eine Riesenshow zum letzten Rennen der Saison. Ja, wir sind vor Ort, wie erwähnt, und melden uns dann aus Abu Dhabi natürlich mit einer neuen Folge von Formel Schmidt zurück. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.